Erstmal herzlich willkommen zum Thema Anonymität im Internet. Vielleicht erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Ulrich Wetzel. Ich komme weniger aus der Software-Ecke, sondern mehr aus der Hardware-Ecke. Habe mich aber dieses Mal durchgerungen, über ein Thema zu referieren, wo ich denke, dass das wichtig ist, dass man mal drüber spricht. Weil ich habe selber also auch im privaten Bereich eine Menge Erfahrung jetzt gemacht, dass einfach, was Anonymität betrifft, vor allen Dingen auch bei den jüngeren Leuten, ich denke mal, Sie sind eher aufgeklärt, was die Nutzung betrifft und die Vorsicht mit privaten Daten umzugehen, was aber doch, sagen wir, bei den Jüngeren nicht der Fall ist. Und da kenne ich in meinem eigenen Bekanntenkreis einige negative Beispiele. Ja, ich selber behandle oder ich sag mal, ich arbeite schon seit längerer Zeit mit Linux, bin ein großer Linux-Fan schon seit vielen Jahren, bin auch ein bisschen aktiv auch in der Community und bin auch eifriger CLT-Besucher schon seit vielen Jahren. Okay, steigen wir mal ein in die Thematik. Also das ist mal der Überblick, die Gliederung von meinem Vortrag. Also ich will ein bisschen was erzählen im Bereich Anonymität allgemein, was man über Anonymität überhaupt weiß oder wissen sollte. Im zweiten Teil, wie muss ich mich verhalten? Ein paar Tipps, ein paar grundlegende Tipps und letztendlich ein paar Dienste. Das hoffe ich, dass ich das auch dementsprechend schaffe, weil das sehr umfangreich ist. Okay, fangen wir gleich an. Also allgemeines zum Thema Anonymität im Internet. Erstmal der erste Punkt, was ist eigentlich Anonymität? Anonymität kommt aus dem Griechischen, heißt namenlos. Es geht im Endeffekt darum, die Identität zu verbergen von Personen, Gruppen, Einrichtungen jeglicher Art. Und so agierenden Strukturen, das können also auch Computer, Rechenwerke, Netzwerke sein. Und Anonymität, was meist nicht so bekannt ist, ist natürlich, was eigentlich aber trotzdem logisch ist, es kann nur in einer Gruppe passieren. Ne? Also man braucht eine Gruppe, in der man irgendwie anonym auftritt. Der Anonymitätsgrad ist natürlich auch abhängig davon, wie viele Mitglieder in der Gruppe sind. Je größer die Anzahl der Mitglieder, umso anonymer ist man dann letztendlich. Also es hat wenig Sinn in einer Gruppe von 5 Leuten. So richtig Anonymität kann da nicht aufkommen. Und es bezieht sich bei Anonymität hauptsächlich auf Handlungen. Das ist ganz wichtig im Internet. Also wenn man Mitglied eines Netzes ist, kann man, ich sage mal, von der Behörde ausgehen, alle erstmal unter Generalverdacht stellen, die da an dem Netz beteiligt sind. Wichtig bei den Diensten, die man dann aber anwendet, ist, dass die Anonymität auf die Handlung bezogen ist. Also Senden und Empfangen von Nachrichten, das ist eigentlich das, was man verbergen sollte. Ich komme darauf nachher nochmal zu sprechen. Betrachten wir erstmal die Offline-Welt. Ich habe ihn mal Horst Bürger genannt, also ein ganz normaler Nutzer, sage ich jetzt mal, der öffentlichen Stellen. Was macht er? Also er nutzt Telefon, er geht einkaufen, er geht zum Arzt, er geht irgendwelche Behörden aufsuchen. Das Wichtige dahinter, er stellt das immer in verschiedenen Teilidentitäten dar. Also er wird sich anders verhalten oder anders zugehen, zum Beispiel im Beruf oder im Privatleben, auch gegenüber einer Behörde, hat er ganz bestimmte Darstellungen, bestimmte Teilidentitäten. Und an den entsprechenden Stellen beeinflusst natürlich das Wissen über ihn und die Sicht von denen. Also es werden dann bestimmte Daten natürlich über ihn gespeichert und meist in Form von einer eindeutigen Identifikationsnummer dann gespeichert. Das können unter anderem sein eine Steuerklasse, Versicherung, Führerschein, Fremdsprachen, Vorlieben, Abneigung etc. Also eine ganze Menge, die man über den Horst Bürger aufnehmen könnte. Wenn man sehr viel über ihn weiß, ist es dann natürlich auch so, kann man ihn sehr gut einschätzen und gegebenenfalls gegen ihn verwenden, also manipulieren zum Beispiel. Im Alltag werden die Teilidentitäten in der Regel getrennt. Also Sie werden es nicht erleben, dass Sie zum Bäcker gehen und ein Brötchen kaufen und er sagt halt 1,50 und wie ist Ihre Blutgruppe, wird er wahrscheinlich nicht sagen, eher weniger. Im Internet ist das ein bisschen anders. Also Internet ist ein typischer Fall, wo gezielt versucht wird, Teilidentitäten rauszuziehen. Also Man kennt das ja, Data Mining, Scoring, Targeting, wie nicht alle die Begriffe heißen und die Mechanismen und mehr über diesen jeweiligen Nutzer zu erfahren. Als Nutzer ist es wichtig, dass man erstmal über seine Daten Bescheid weiß. Also gerade, ich sag mal, als Rechnernutzer oder als Linux-Nutzer ist es so, man will Herr des Rechners sein. Genauso ist das auch über die Daten. Man will eigentlich über die Daten Bescheid wissen. Und nur gezielt denen die Daten freigeben, die auch ja, diese bekommen sollen. Der Gesetzgeber hat dafür ein Grundrecht aufgesetzt. Das ist ein Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.12.83. Es ist ein Grundrecht, dass jeder selbst über die Daten, wenn er zum Beispiel zu einer Behörde geht, bestimmt, was mit denen passiert. Natürlich vorausgesetzt, der Gesetzgeber gibt dann den dementsprechenden Rahmen vor. Und er hat aber das Recht, auch zu einer Behörde zu gehen und zu sagen, ja, jetzt wo speicherst denn du eigentlich die Daten? Und was passiert mit meinen Daten? Da habe ich im Anhang noch einen tollen Link über ein Video. Ich denke, vielleicht manche haben es schon gesehen. Geht um Datenspeicherung im Ausland und wie eigentlich mit unseren Daten umgegangen wird. Es ist zum Teil erschreckend. Also schauen Sie sich's an. Ich habe da hinten einen Link drin im Anhang. Ich zeige es Ihnen dann später nochmal. Ich werde es dann auch auf der Webseite mit einstellen. Die Offenbarung der eigenen Identität ist keine generelle Pflicht. Also man muss nicht jedem seine Daten freigeben, ist klar. Mein Ausweispflicht und Identifikationspflicht nur gegenüber bestimmten Personengruppen zum Beispiel. Man könnte auch falsche Angaben zu seiner Person machen. Das wird sogar vom Gesetzgeber mit unterstützt. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass man jetzt wirklich immer die Wahrheit sagen muss. Sondern bestimmte Dinge, gerade im Internet, ist es wichtig, auch pseudonym aufzutreten. Man möchte ja, dass auch das möchte ja auch sicherlich der Staat, dass der Bürger eine gewisse Sicherheit auch zusätzlich zu seinen Daten hat. Datenspeicherung, also Vorratsdatenspeicherung, weil das oft jetzt ein Thema war, seit dem 2.3. jetzt erstmal gekippt, hat damit erstmal nichts zu tun. Weil oft dann das Argument aufkommt, ja, wie ist das mit der Vorratsdatenspeicherung? Wie gesagt, hier unbedingt nochmal dieses Video angucken. Das zeigt sehr viel zu diesem Thema. Wie sieht das in der Online-Welt aus? Ja, die Online-Welt, das ist ein bisschen anders. Man hat also verschiedene Dienste, die man nutzt. Man kann halt zum Beispiel, Hostburger kann zu Facebook gehen, Xing, hat da eine Adresse drin oder bei Strato eine Webseite oder was weiß ich, zum Beispiel Blogs, wo er seinen Namen mit angibt. Es sind verschiedene Identitäten, die er auch im Internet auch darstellt. Und und diese Identitäten, die halt da sind, die lassen sich natürlich sehr gut scannen. Und das wird halt heute sehr oft gemacht. Und da muss man aufpassen, dass man diese Teilidentitäten nicht miteinander dann ja, vermischen lässt oder beziehungsweise sammeln lässt. Je mehr man weiß, umso transparenter wird letztendlich dann dieser Hostbürger. Das ist oft ein Argument, was gebracht wird. Ich habe ja nichts zu verbergen. Was soll da schon passieren? Da muss ich immer sagen, ja, wieso schließen Sie eigentlich Ihr Haus ab? Oder warum ziehen Sie sich sagen wir, warm an, wenn es wohl draußen alles schön warm ist? Oder warum ziehen Sie die Gardinen zu? Also es gibt bestimmte Dinge, die sollen manche nicht wissen. Und das ist auch gut so. Und gerade im Internet ist es wichtig, wo man heute vielleicht stolz ist, das zu zeigen. Typisches Beispiel, das mit diesen Partys, kann morgen schon sehr unangenehm sein. Also schlechte Aufnahmen, vielleicht beim Arbeitgeber, irgendwann landen die dort, könnte natürlich schlecht sein für die Einstellung. Und eins ist auch noch wichtig, das Internet vergisst auch nicht. Also in dem Sinne, wenn mal was drin ist, gibt in den USA ein paar Firmen, die sich wirklich darauf spezialisieren, die Kenntnisse von jemandem im Internet einfach wieder herauszuziehen oder zu löschen. Kostet richtig Geld und ja, ist meistens auch nicht sehr erfolgreich. Auch ein Grund, was ganz wichtig ist, sind natürlich die schwarzen Schafe im Internet. Da gibt es einen ganzen Haufen. Also dem möchte man auf Garantie nicht die Daten überlassen. Aus dem Grunde ist es auch sehr wichtig, dass man da sehr sensibel mit umgeht. Ja, noch ein Punkt, was vielleicht auch wichtig ist, das ist auch in dem Video noch zu sehen. Datenklau, Schlamperei auch von Behörden. Man kann nicht davon ausgehen, dass bestimmte Stellen mit den Daten immer sorgsam umgehen. Auch wenn man vielleicht sagt, okay, ist in Ordnung, dass die meine Daten haben, weil kann ich vielleicht besser arbeiten mit denen oder besser agieren, sollte man vorsichtig sein. Also weniger ist mehr, auch in dem Fall. Cybermobbing, vielleicht nur zur Vollständigkeit halber, ist ja auch ein Thema. Und wichtig ist auch immer wieder, dass man eine gewisse Kontrolle hat. Man will wissen, was passiert. Das ist ganz entscheidend. Mal ein Beispiel, plakativ, Google. Ja, Google ist ja die große Firma schlechthin, die von jedem genutzt wird. Es gibt sehr viele nützliche Dienste. Also Google kann wirklich das Leben leichter machen. Google Earth, Google Mail, was es da nicht alles gibt, Google Toolbar. Aber es ist auch, und das muss man sich immer vor Augen führen, Google macht das Leben auch transparenter. Also Google selber macht keinen Hehl draus, dass sie Daten sammeln. Das steht direkt auch in den AGBs mit drin. Und wer konsequent auf die Nutzung von Google setzt, der muss davon ausgehen, dass er eine ganze Menge digitale Spuren bei Google hinterlässt. Vielleicht ein paar Beispiele, also IP-Adressen. Google hat ein eigenes DNS. Toolbar ist so eine typische Sache, wo man weiß, aha, alle besuchten Seiten werden aufgenommen. Frugal, da weiß man dann, aha, Produktvorzüge des Kunden. News, das Themeninteresse vom Nutzer weiß ich dann. Finance, welche Aktien hat er im Depot. Analytics, welche Seiten besuchen oder welche Nutzer besuchen seine Webseiten. Map und Earth, was Wohnung und Urlaub betrifft. Und so kann man das fortführen bis ins Unendliche. Also es gibt sehr viele nützliche Dienste, aber man muss aufpassen. Letztendlich hinterlässt man eine unheimlich starke digitale Spur bei Google. Und will man das schlechthin, ist die große Frage. Gut, wenn man Google vertraut. Man muss nicht davon ausgehen, Google gleich was Schlechtes irgendwie anzudichten. Aber man sollte sich einfach mal überlegen, es ist eine Art stille Kapitalreserve, die man dann eigentlich hat bei Google. Google kann ja irgendwann mal sagen, okay, ja, ich tue mein Geschäftskonzept ein bisschen umbauen oder vielleicht wäre ich mal übernommen. Gut, Google ist ja groß, man weiß es nicht, aber vielleicht gehen Behörden drauf ein, übernehmen Google, sagen jetzt rück mal die Daten raus. Also die Infrastruktur ist schon da. Man braucht nur noch zugreifen. Ja, was noch dazu kommt, was vielleicht auch noch überlegenswert ist, ist Datenklau. Wir haben es gesehen in Großbritannien jetzt mit diesen CD-ROMs, die da gelaufen sind. Kann bei Google auch passieren, kann man nicht ausschließen. Ich gehe mal davon aus, ich meine, wir sind aufgeklärte Nutzer, aber schauen Sie einfach mal in Ihre Familie oder in Ihr unmittelbares Umfeld. Was macht die Nichte, was macht der kleine Bruder? Da ist sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ist vielleicht auch ein Appell von meiner Seite, da ein bisschen drauf zu achten. Noch ein Beispiel, Facebook, gut, brauche ich nicht groß drüber reden. Ich denke mal, das spricht für sich. Facebook ist eine Geschichte, dieses Web 2.0, stark aktiv, wo man also wirklich dann komplette Adressbestände da drin hat, seine komplette sein privates Netzwerk freigibt. Und da setzen ja Leute Sachen rein, wo man manchmal sagt, Mensch, überleg dir das doch mal genau. Also letztens war, glaube ich, irgendein Heiße-Ticker-Wort war das drin, da hatten die das mal beleuchtet. Da ging es um ein Nicht-Benutzer von Facebook bekommt plötzlich eine Mail von Facebook, ob er denn nicht lieber zu Facebook geht, weil die haben einen ganz großen Pool von Freunden, wo er hingehen kann. Und hatten ihm ein paar Vorschläge gemacht und er hat sich gewundert, Mensch, das ist ein Netzwerk, das kenne ich. Ja, wie kommt jetzt Facebook da drauf? Und dann haben die festgestellt, da hat halt ein Freund von ihm, hat über iPhone sich bei Facebook das Programm halt draufgeladen und automatisch werden die Adressenbestände, die er hat, nach oben geladen zu Facebook. Und Facebook hat so die Angewohnheit, das auf die Freunde zu verteilen. So, ja, möchtest du nicht auch Mitglied werden oder so in der Art. Also es ist eine heikle Geschichte. Sollte man vorsichtig sein? Ich sage mal, ich will diese Dienste nicht verteufeln, aber man sollte sich genau überlegen, was man da veröffentlicht. Okay, wie muss ich mich denn verhalten? Erstmal ist es wichtig, mein Rechner, meine Daten. Also auf meinem Rechner möchte ich nur zugreifen. Im Konkreten auf meine Daten möchte ich nur zugreifen. Das bedeutet, die kleine Schwester hat da nichts zu suchen drauf. Auch, ich sag mal, ein Arbeitskollege, wenn er da mal reinguckt, ist in Ordnung. Manchmal macht man es auch nicht bewusst. Aber gerade in einer großen Firma wird sehr viel auf Datensicherung und Datenschutz geachtet. Das sollte man im realen Leben oder im privaten Leben dann auch machen. Die Sicherung, also hier im Konkreten, was die Browser betrifft, das ist auch ganz entscheidend. Also es bringt nichts, anonym im Netz aufzutreten, wenn man seinen Rechner nicht im Griff hat. Sprich, also viele Dinge, Browser, Cookies, JavaScripts, Applets, was es da nicht alles gibt, was Sicherheitslücken in Sachen Anonymität ist. Das sind keine Sicherheitslücken bezüglich irgendwelchen, ich sag mal, Viren oder sonstigen Dingen. Aber in der Art muss man stark aufpassen. Ich komme darauf nochmal zu sprechen, später in der Anwendung. Klar, eine Firewall, die muss auch dementsprechend sicher sein. Und das ganze Ungeziefer, was auf den Rechner sein könnte, das müsste man natürlich durch regelmäßige Updates der Virenscanner und etc. auch im Griff kriegen. Ein Aspekt, man geht immer davon aus, dass der Rechner, ja, der bleibt in der Nähe von mir. Aber es kann ja mal passieren, das Ding wird geklaut oder man lässt es mal liegen. Und es gibt dann immer Dinge, wo man sagt, Mensch, da sind meine Kontodaten oder wichtige private Daten drauf, es geht keinem was an, ja, was mache ich jetzt? Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, halt wirklich konkret zu verschlüsseln. Also das Notebook oder der Rechner, der halt irgendwie in andere Hände kommen könnte, der muss halt konsequent verschlüsselt werden. Eine Festplattenverschlüsselung wäre da in dem Sinne das Thema. Okay, ich denke mal, das ist auch jedem bekannt. Wenn man zum Provider geht, bekommt man eine dynamische IP-Adresse, also über ein Dynamic IP, eine IP-Adresse zugewiesen und die ist beim Provider hinterlegt, gibt es einen Adresspool mit entsprechenden Kundendaten und damit kann man das natürlich zuweisen. Im konkreten Fall so ein bisschen die Vorratsdatenspeicherung spricht da natürlich auch eine Rolle mit, es kommt noch ein Zeitstempel drauf. So, und wenn man mit dieser IP-Adresse halt ins Internet geht, dann ist man eindeutig identifizierbar, vorausgesetzt derjenige hat natürlich auch die Nummer dafür. Aber das kriegt man leicht raus durch, wie gesagt, Cookies oder andere Dinge oder man ist vielleicht eine Behörde, da kann man direkt auf die Pools zugreifen und kann den Provider zwingen dazu, die Freigaben zu bringen. Ja, jetzt mal ein konkretes Thema, wie man sich schützen kann oder wie man sich verhalten soll, gerade in Sachen Pseudonyme. Also Pseudonymverwendung, denke ich mal, ist ein Tipp, denke ich, werden viele wahrscheinlich auch nutzen. Wichtig ist, auf ein paar Dinge zu beachten oder auf ein paar Dinge zu achten, um das nicht falsch zu machen. Also keine Übereinstimmung mit realen und unbeteiligten Personen. Es wäre auch unfair denen gegenüber, wenn da irgendwas wäre, dass man dann sagt, okay, ja, ich habe einen Müller, den kenne ich, den nutze ich jetzt für mein Pseudonym. Das ist natürlich, sollte es nicht so sein. Dann sollte man möglichst allgemein und weit verbreiteten Namen verwenden. Gut, Müller, Lehmann, Schulze ist natürlich nicht gerade schlecht. Mehrere Pseudonyme einsetzen, da ganz besonders auf diese Unverkettbarkeit achten, dass man, wenn man die dann nutzt, dass man die nicht irgendwie in Beziehung bringt. Also die Relation zueinander, das sollte mit rausgehen. Teilidentitäten managen, also eine Übersicht behalten, dass man da nicht mehr weiß, ja, was habe ich jetzt hier verwendet, was weiß der jetzt, was weiß der, da sollte man drauf achten. Und die Nutzung eines Pseudonyms ist nicht immer zulässig. Also wenn man zum Beispiel irgendwas bezahlen will, ist klar, das steht auch in den AGBs. Ich meine, da braucht derjenige Geschäftspartner, das ist ja auch eine Vereinbarung zwischen den beiden, der braucht natürlich dann die dementsprechenden Daten dazu. Wichtig auch, Pseudonyme nie preisgeben. Sonst wird natürlich die Anonymität untergraben. Gut, Facebook, ich hatte das Beispiel gerade, was macht man bei sozialen Netzwerken? Also so wenig wie möglich seine Daten veröffentlichen. Die Nutzung mal einstellen, Schutz der Privatsphäre, strenge Trennung von beruflichen, privaten Daten ist ganz entscheidend. Ja, dieses Beispiel wird ja oft gebracht, Veröffentlichung von Fotos, sehr sensibel. Denke ich mal, brauche ich auch nicht groß was dazu erzählen. Urheberrechte beachten, Teilidentitäten verwenden, Virenschutz und Passwort und so weiter, das denke ich mal, das spricht für sich. Gehen wir eine Stufe weiter. Okay, jetzt gehen wir mal konkret auf den zentralen Dienst ein. Also E-Mail ist ja nur sehr sensibel. Prinzipielle Ziele bei E-Mail ist immer Spam-Vermeidung, klar, Anonymisierung gegenüber bestimmten Nutzern möchte man erreichen und jetzt ganz besonders auch Anonymisierung gegenüber allen Nutzern, also ein Identitätsschutz. Wie kann man denn das erreichen? Da gibt es erstmal im ersten Fall, schauen wir erstmal mal Spam-Vermeidung, um das vollständigkeitshalber zu bringen, also eine gezielte Geheimhaltung, eingeschränkte Adressvergabe, mehrere E-Mail-Adressen, halt eine spezielle E-Mail-Adresse, wo man dann auch mal ein bisschen, ich sag mal, hunzen kann, mal woanders hingehen kann und ja, eine aktive Filterung. Spam-Filter, ich denke mal, brauche ich auch nicht drüber erzählen, weiß jeder, kennt jeder. Hier, das ist ganz interessant, also das sind bestimmte Anonymisierungsdienste. Ich habe jetzt mal ein paar aufgeführt. Also man könnte sich zum Beispiel ein paar Wegwerf-E-Mail-Adressen besorgen. Die kann man halt einmal nutzen und dann nie wieder. Das reicht ja aus, um zumindest eine Kurzkommunikation aufzubauen. Anonyme E-Mail-Weiterleitung, das gibt es auch. Gibt es also hier dieses E-Forward zum Beispiel oder Snake Mail oder Mail Expire. Und hier unten, das ist Mixmaster, da komme ich drauf noch zu sprechen. Das ist ein spezielle Dienste, die halt dafür sorgen, dass man anonym E-Mails versendet. Mixminion dann auch in beide Richtungen. Anonymisierungsdienste, das ist, ja, da ist die Welt sehr groß. Also, das sind allerdings die Kenntnisse Nutzer meistens recht rar, aber ich denke mal, da gibt es unheimlich viel. Also, da sollte man mal reingucken. Ich habe auch eine Seite hinten im Anhang dann drin, wo dann die einzelnen Dienste, die ich hier aufgeführt habe, mal ja, beleuchtet werden. Ist immer ganz interessant. Also, es gibt ein paar Dienste, die man. Ja, wo man sagt, Mensch, das ist eine interessante Geschichte. Im Grundprinzip haben diese Dienste immer die gleiche oder eine ähnliche Arbeitsweise. Also da werde ich dann nochmal drauf eingehen. Vielleicht der Vollständigkeit halber gibt es im Netz nicht viel. Ein bisschen was habe ich gefunden. Gibt natürlich auch anonyme Bezahldienste. Also im konkreten Fall, also eine Wegwerf-Kreditkarte kann man sich besorgen. Und ich habe mal hier ein paar aufgeführt. Wie gesagt, ich will nicht näher drauf eingehen. Sie können da ohne weiteres mal nachschauen, auch auf die Webseiten mal schauen. Ganz interessant. Wichtig zum Beispiel, ich habe eine Sache gefunden, wo man diese Dinge, die ich nachher später nochmal vorstelle, zum Beispiel das Mix-Prinzip, kann man auch für PayPal anwenden. Nur so nebenbei, das werde ich aber dann noch erklären. Eine sehr gute Hilfestellung ist auf alle Fälle dieses Privacy Handbook von der German Privacy Foundation e.V. Die gibt es in Berlin, gibt es noch nicht sehr lang. Die haben sich aber sehr stark mit Anonymisierung beschäftigt. Den haben sie, oder auf ihren Fahnen steht, ein bisschen die Leute aufzuklären und zu zeigen, was kann man machen, damit man sicher ist. Die haben so ein System entwickelt oder sagen wir ein Ratschlag, wie man stufenförmig langsam mit entsprechenden Maßnahmen in die Anonymität im Internet kommen kann. Schauen Sie sich das mal an. Ich habe im Anhang das Handbuch, dieses Privacy-Handbuch, den Link dazu. Ist eine Pflichtlektüre. Sollte man sich unbedingt anschauen. Haben Sie auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Und wie gesagt, man kann auch diesem Verein beitreten. Es wird auch regelmäßig ein Stammtisch gemacht, der ist glaube ich in Berlin. Also müssen Sie mal gucken, die wechseln jetzt, also da ist zur Zeit, da wird sehr viel gemacht. Will ich nicht näher drauf eingehen, geben wir vielleicht eins noch. Ich versuche jetzt in diesen oberen Levels diese Dienste näher zu beleuchten. Ich hoffe, dass ich es zeitlich auch schaffe, weil es ist ziemlich viel Stoff. Okay, also welche Dienste? Erstmal ein kurzer Abriss, vielleicht, dass man es ein bisschen einordnen kann. Seit wann gibt es Anonymisierung, beziehungsweise wie kann man das zeitlich einordnen? Von der Chronologie her, also Diffie-Hellman ist klar, das sind die ganzen Prinzipien, die entwickelt wurden. Rives, Shamir, Edelman, diese RSA-Verschlüsselung, bis hin zu Helsingius und Cottrell. Hier ging es eigentlich quasi los, so Mitte der 90er, Anfang der 90er, mit diesen Anonymisierungsgedanken. Wie kann man sich anonym verhalten? Also hier, das war noch eine zentrale Datenbank, von der man ausgeht. Mixmaster werde ich dann noch beleuchten. Ein bestimmter Remailer vom Typ 2. Und ja, Tor ist das Flaggschiff schlechthin. I2P, also eine sehr fortschrittliche, relativ neue Technologie, sage ich jetzt mal. Und CHAP von dem Professor Andreas Witzmann aus Dresden, werde ich auch mal kurz drauf eingehen. Okay, erstmal vom Prinzipiellen her, was sind so die Hauptmechanismen, worauf man achten muss, um da anonym zu sein? Klar, Verkehrsdaten verbergen, Absender möglichst rausstreichen, Inhalt verbergen. Klar, Inhalt, Bob muss es natürlich noch lesen können, sonst bringt das natürlich auch nichts, aber von außen zumindest dann abgeschirmt. Wie kann man das erreichen? Klar, durch eine strikte Kryptografie, also eine Verschlüsselung. Und da gibt es entsprechende Verfahren für. Gehe ich mal ein. Fangen wir mal an mit Mixmaster. Mixmaster ist ein Remailer vom Typ 2. Er kommt aus dem, gut, würde Ihnen vielleicht jetzt oder nicht jedem was sagen, aus dieser Idee dieser Mixe Cyberpunk. Also das war damals auch ein Remailer, daraus ist das entstanden. Dieses Mix-Prinzip kam von David Schaum. Ich kann nochmal zeigen, das ist dieser Herr hier. Der hat sehr, sehr viel dazu beigetragen über dieses Mix-Prinzip. Der hat damals auch diese Firma DigiCash noch mitgegründet. Eine sehr interessante Sache. Und dieses Mix-Prinzip wird sehr oft angewendet für viele Anonymisierungsdienste. Dieser Mixmaster wird am meisten genutzt, also was so der E-Mail-Versand betrifft. Entwickelt wurde es von Cottrell, nur als Info. Das Prinzip ist eigentlich, man hat Alice hier in dem Fall, möchte eine Mail versenden, hat hier diesen Mail-Server. Auf dem Mail-Server ist ein entsprechender Client eingerichtet. Und hier werden diese Mail wird noch in gleich große Stücke zerhackt. Das kommt vielleicht noch dazu, dass man das mal sagt. Und das wird dann über diese Mixe, die hier in diesem Netz drin sind, die werden also frei gewählt, wird das dann versandt bis zu dem hier. Das ist der Empfangsserver von Bob. Ja, und der weiß nicht, dass Alice die Mail geschickt hat. Der Absender fehlt und es wurde hier so durchgemixt, dass man letztendlich nichts sieht. Gehen wir noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Wie funktioniert das? Also hier in dem Fall gehen wir mal von Alice aus, wie gesagt. Das ist die E-Mail, die Alice hat. Und Alice besorgt sich aus dem Netz von diesen Mixen eine Anzahl von Rechner aus, die wählt sie aus und nimmt dann jeweils den Public Key von den jeweiligen Mix und verschlüsselt nacheinander dann die E-Mail. Die wird dann in diesen Mix reingeladen, drinnen vermixt und kommt dann irgendwo wieder raus. Und das geht durch das gesamte durch die ganzen Serverkette, die hier hinten ist, geht das dann durch und am Schluss kommt ja irgendwo die Mail raus, die dann Bob bekommt. Ohne zu wissen, dass es ursprünglich von Alice kam. Mallory hat natürlich keine Chance, sieht das nicht, könnte jetzt, sagen wir mal, 3 Server kompromittieren, das wäre theoretisch möglich. Wenn einer sicher ist und vertrauenswürdig, funktioniert das System. Das ist das Prinzip, was Schaum damals sich überlegt hat. In dem Fall gibt es keine Antwortmöglichkeit, also es ist nur unidirektional. Und zusätzlich wurden einige Sicherheitsmechanismen mit eingebaut, dass man eben sagt, okay, das sind ja mehrere Mails, die hier reinkommen, unter anderem halt von Alice. Die werden halt hier drin gesammelt zeitlich und komplett über ein Paket dann wieder verschickt. Also dass man zeitlich das, wie sagt man, so eine Pool-Versendung ist das, so ein schubweises Versenden. Und das macht es natürlich sicherer. Also es wurden viele Sachen mit eingebaut, um das sehr sicher aufzubauen. MixMinion ist ein Nachfolger. Wie gesagt, ich habe den nicht näher beleuchtet. Da kommt noch dazu, dass es da eine starke Verschlüsselung gibt. Und man hat auch die Möglichkeiten, Antworten zu schicken. Geht hier in dem Fall nicht. Also wie gesagt, unidirektional. Das Bild hat man schon. Ich will es bloß noch mal zeigen. Hier ist es so, wie gesagt, man hat Alice, kriegt von dem Provider eine dynamische IP und ist natürlich dann auch sichtbar. Und da gibt es natürlich jetzt auch ein Verfahren, was man einsetzen kann. Das sind nämlich anonyme Proxys. Das ist noch ein neues Prinzip, was jetzt neu ist es nicht, aber das ist ein Prinzip, was man halt auch anwenden kann. So, und da ist es so, dass der Proxy-Server ist halt, der ist Repräsentant der IP-Adresse und die IP-Adresse von Alice wird nicht durchgereicht. Und damit bleibt Alice eigentlich im Internet, vorausgesetzt, man macht sich nicht durch Cookies oder durch Inhalte dann wieder bekannt, bleibt Alice dann anonym. JEP ist so ein typisches Werkzeug, was man dazu einsetzen kann, was zur Verfügung steht im Internet. Es ist vom unabhängigen Datenzentrum von Schleswig-Holstein wurde das ins Leben gerufen, wurde vom Bund bis 2006 gefördert und Dresden, die TU Dresden war da stark mit involviert. Die haben das Projekt dann übernommen und haben daraus ein kommerzielles System gemacht. Also es gibt jetzt dieses JEP oder John Donym, unter John Donym läuft es jetzt, kann man das Tool runterladen. Es gibt auch eine kostenfreie Variante, wo man dann eine begrenzte Anzahl von Mixen hat. Und bei der kommerziellen Variante gibt es dann bestimmte Volumentarife, auf die man dann eingeht. Also es gibt seit 2007 und wird auch ziemlich häufig auch verwendet. Gerade für Firmen wurde das oft schon genutzt. So, gehen wir zum eigentlichen Flaggschiff, Tor. Tor ist eigentlich, was Anonymisierungsdienste betrifft, zurzeit das am meisten genutzte. Es gibt ungefähr 50.000 Nutzer, plus minus, weiß ich jetzt nicht genau, zumindest was die Webseiten angeben. Das lässt sich auch nicht so leicht feststellen. Tor ist... Also Tor steht erstmal für The Onion Router. Das ist das Onion-Prinzip, was hier eingesetzt wird. Das ist ein bestimmtes Verschlüsselungsprinzip, so ähnlich wie das vor uns bei diesen Mixen war mit der E-Mail bei Alice. Wird halt die Nachricht, wie so die Zwiebel heute, mit mehreren Verschlüsselungsebenen umschlossen. Und an der jeweiligen Stelle eines Tor-Routers wieder entpellt. So dass am Schluss dann die Nachricht da ist. Ich zeige es dann nochmal konkret. Man hat versucht bei Tor die Vorteile von Mixen und Proxys ein bisschen zu vereinheitlichen. Und ich denke, das ist in dem Fall auch ganz gut gelungen. Es ist durch dieses SOX-Protokoll, was man verwendet, also auf den Client hier braucht man an sich nur ein Stück Software installieren und hat dann die Möglichkeit über ein SOX-Client, der all mögliche Dienste über eine bestimmte Protokollebene übermitteln kann man dann leicht oder ziemlich einfach viele Dienste über dieses Tor-Netzwerk schicken und halt die Anonymisierung herstellen. Es gab, weil ich gesagt habe, das ist die zweite Generation der Onion-Router. Es gab natürlich eine erste Generation. Wer hat das ins Leben gerufen? War wie immer das Militär, also die USA. Mitte der 90er Jahre hat die Navy da einen Forschungsauftrag herausgegeben, was bis 2004 die DARPA weitergeführt hatte und finanziert hatte. Zwischenzeitlich war es dann noch die Electronic Frontier Foundation, die das weitergeführt hatte. Letztendlich ist es aber jetzt ein System, was auf eigenen Füßen steht und sich durch Spendengelder halt finanziert. Am Anfang war es noch so, die erste Generation von diesen Onion-Router, die nutzte dieses Public-Key-Verfahren für die Kommunikation schlechthin, also für alle möglichen Dinge. Das war natürlich sehr langsam. Also eine asymmetrische Verschlüsselung ist Ihnen ja sicherlich bekannt. Das braucht sehr lange. In dieser Generation, in der zweiten Generation ist es halt so, dass man mit symmetrischen Schlüsseln hantiert. Von der Zeit her wird es knapp, oder? Okay, dann. Ich hoffe, dass ich da noch durchkriege, ich denke schon. Okay, gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Wie funktioniert es? Also, Alice hier in dem Fall hat, wie gesagt, diesen SOX-Proxy installiert. Der ist also, über diesen SOX-Proxy wird dieser Tor-Client, der jetzt hier hinten ist, der schickt eine Anfrage an den ersten Knoten. Vielleicht im Vorfeld erstmal, also Alice will einfach eine HTTP-Seite aufrufen von Bob und möchte das aber gerne anonym machen. Also ganz klar, sie macht eine Anfrage in ihrem Webbrowser und Nur da wird die Anfrage nicht direkt zu Bob geschickt, sondern halt über diesen SOX-Client. Und dieser SOX-Client, der macht nichts anderes, als erstmal über ein Public-Key-Verfahren eine Verbindung aufzubauen über diesen Knoten. Anfänglich sucht er sich genau drei Tor-Clients aus im Netz und über diese Tor-Clients wird dann quasi so eine Verbindung aufgebaut. Also im ersten Fall wäre es halt so, wie gesagt, Public-Key-Verfahren wird ausgetauscht und man tauscht sich einen symmetrischen Schlüssel aus. Also Diffie-Hellman ist das, der quasi, wo dann quasi die Kommunikation dann stattfindet. Im nächsten Fall ist es so, das ist der Tor-Client geht dann durch diesen Entry-Node, wird auch Entry-Node genannt, geht er durch und macht diese Verbindung, tut quasi eine Verbindung hier aufbauen zu dem zweiten, zu dem Mittel-Node. Auch hier kommt wieder eine DAS-Verbindung zustande und er bekommt einen öffentlichen Schlüssel oder beziehungsweise einen Session-Key, um damit dann zu kommunizieren. Letztendlich kommt noch einer hinzu, das ist der Exit-Node. Und bei dem Exit-Node genau das gleiche Prinzip. Es wird halt durch den Entry-Node, Mittel-Node, wird die Verbindung hergestellt zum Exit-Node. Hier wird wieder ein Public-Key-Verfahren aufgebaut und dann über dieses Verfahren wird dann dieser symmetrische Schlüssel übertragen. Und letztendlich wird eine Verbindung geschaffen zu dieser Webseite von Bob, zu diesem Dienst. Jetzt kann man durch diese Verschlüsselung kann man natürlich toll jetzt eine Nachricht verschlüsseln oder eine Anfrage, indem man halt wirklich dann dieses Paket nimmt, was Alice für die Anfrage braucht und verschlüsselt das erst mit dem Schlüssel, dann mit dem Schlüssel und dann mit dem. Und somit kommt so eine Zwiebelschicht zustande. Das ist dieses Onion Routing eigentlich, diese Verzwiebelung oder die Zwiebelverschlüsselung, die da aufsteht. Ich habe das nochmal komplett mit aufgeführt, dass man sich ein bisschen vorstellt, wie das dann aussieht. Knoten, also der Entry-Node, der ist schon wichtig, das stimmt schon. Das ist nicht ganz falsch. Aber er weiß halt nichts genau. Und es wird ja dann verschlüsselt. Also, na, es ist so, man baut ja durch die, also er müsste quasi den Schlüssel dann abfangen. Und naja, es ist aber so, dass das ist ja ein Public-Key-Verfahren. Sie hat nur den Private-Key von dem Mittel-Node und geht durch den Entry-Node ja durch. Er kann quasi die Nachricht, die sie verschickt, da kann der Entry-Node ja gar nicht drauf zugreifen, weil sie hat ja nur den Private-Key dafür, um die Verbindung aufzubauen. Er müsste quasi das knacken und das geht ja nicht, wenn es ein Public-Key-Verfahren wäre.
Verfahren muss ich ja auch immer die Schlüssel irgendwie erstmal sicher transportieren.
Ja.
Und in diesem Fall transportiere ich ja den Schlüssel von Knoten C, den öffentlichen Schlüssel, durch Knoten A.
Okay.
Und als Inhaber von Knoten A habe ich ja auch den Schlüssel von Knoten A.
Ja, aber ich muss ja am Schluss die Nachricht verschlüsseln über die Symmetrik. Also ich würde dann am Schluss nochmal drauf eingehen. Ich denke, es wird etwas knapp. Sonst ich versuche nochmal, dass wir dann später nochmal drauf eingehen. Okay, ich gehe mal trotzdem schon weiter, sonst wird es eng. Man kann nämlich auch Dienste anbieten, das kommt noch hinzu. Also man hat hier eine Möglichkeit, in diesem Tor-Netzwerk Dienste anzubieten, das ist etwas komplexer. Da geht es halt darum, dass Bob halt ein Schlüsselpaar erzeugt und den Public Key ebenfalls wieder durch so eine Onion-Router-Kette hindurchzieht auf den Treffpunktknoten. So, und da ist es so, dass er diese Treffpunktknoten ja irgendwie bekannt machen muss. Das macht er über so einen Verzeichnisserver und stellt quasi dann über eine Internetplattform seinen Dienst frei. Also so nach dem Motto, jetzt gucke mal nach, das gibt's hier. Da ist er auf der Seite erstmal anonym. Jetzt kommt Alice, sieht auf der Internetplattform diesen Dienst, also Dienst.onion und sagt, da will ich hin und geht auf den Verzeichnisserver und im Verzeichnisserver steht ja die Adresse dazu und kann auf diesen Treffpunktknoten gehen. Da schickt sie gleichzeitig eine Adresse von dem Verbindungsserver und einen Teil des symmetrischen Schlüssels, die Bob dann nimmt, einen gesamten symmetrischen Schlüssel aufbaut für die Komplettverbindung. Er geht auf den Verbindungsserver und hier kann nun anonym von allen beiden Seiten kommuniziert werden, im Schnelldurchlauf. Da ist es so, dass man auch diese Strecke bleibt bloß eine Zeit lang aktiv. Also auch hier ist wieder diese zeitliche Begrenzung von 10 Minuten drin. Dann wird diese Verbindung neu aufgebaut. Also dieses Torprinzip sehr sicher eigentlich. Jetzt hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, über I2P zu reden. Ja, es könnte knapp werden. Aber wir mal schauen. Also I2P, das ist ein relativ neues System, was jetzt genutzt wird. Das startete im Februar 2003, ist eine vorgeschlagene Modifizierung von Freenet. Und dieses Prinzip, was hier angewendet wird, ist eigentlich ein Peer-to-Peer-Prinzip. Also man nutzt oder geht ein bisschen einen anderen Weg wie bei dem Tor. Man hat also keine zentrale Instanz. Die Kommunikation allgemein läuft über UTP, zum Teil auch noch über TCP. Man will aber komplett über UTP gehen. Und es ist gegenüber ein klassisches Peer-to-Peer-Netzwerk ist es ein bisschen anders. Also hier werden keine Dienste angeboten in dem Sinne, sondern es kommt eigentlich eine Client-Server-Kommunikation zustande. Ich meine, das ist auch ja der Sinn der Geschichte. Also man vergewaltigt quasi dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, um eine Kommunikation zwischen zwei Partnern aufzubauen, die sich dynamisch durch den Netzwerk die Verbindung aufbauen. Ich werde es dann nochmal genau zeigen. Es werden auch anonyme Webseiten werden angeboten, also auf die man zugreifen kann, sogenannte Double EAP-Sites. Es ist alles verschlüsselt, das ist gegenüber Tor natürlich ein Vorteil. Tor hat, man sieht hinten diesen Exit-Node bei Tor, ich weiß nicht, ob sich da noch dran erinnern. Gut, jetzt ist es vielleicht nicht zu zeigen, das war ein bisschen weiter vorne. Gehe ich jetzt aber, hier war es, genau. Das ist natürlich eine sehr verwundbare Stelle. Wo habe ich es? Hier hinten, diese Ecke. Und das gibt es halt bei I2P nicht. Na, also da wird alles verschlüsselt dargestellt und man kann in dem Maße auch nicht richtig zugreifen. So, jetzt gehe ich nochmal drauf. Genau, der Schwerpunkt der Entwicklung von I2P war gewesen, hauptsächlich Tauschbörsen. Also man versuchte halt anonym zu tauschen und das ist auch ein Netzwerk, was jetzt stark im Aufbau ist. Also da gibt's das, da werden immer mehr und mehr Nutzer bringen sich in dieses Netzwerk ein. Es können auch externe Webseiten besucht werden über dieses Netzwerk, wird aber ungern gesehen über sogenannte Outproxies. Komme ich da nochmal näher drauf. Die eigentlichen Ziele waren hauptsächlich, dass man eine gewisse Dezentralität aufbaut, eine sehr hohe Sicherheit und eine hohe Skalierbarkeit aufstellt. Hohe Sicherheit durch die hohe Verschlüsselung. Vorneweg, also IP-Adressen im Netzwerk sind kein Geheimnis, also die sind zugänglich. Was hier Geheimnis ist, das ist einfach die Kommunikation, wer mit wem kommuniziert. Also das ist dieses typische Beispiel, was ich vorher gebracht habe. Man könnte alle unter Generalverdacht stellen und ja, das ist aber in der Gruppe gehen sie dann halt anonym auf. Wie funktioniert's? Also an sich ist es so, Alice hat eine gewisse Anzahl von Eingangsverbindungen und Ausgangsverbindungen. Das sind also quasi Verbindungswege, die damit gesucht werden, bestimmte Routen. Und das gleiche auch bei Bob. Also er hat auch eine Eingangsroute und eine Ausgangsroute. Und die habe ich jetzt einfach bloß mal so aus dem Netz halt rausgezogen, damit man sich das mal vorstellt. Und Mallory hat keine Chance, darauf zuzugreifen und reinzuschauen. Im Einzelnen sieht so eine Route sieht halt so aus, dass halt Alice hat hier ihren Client und es wird halt von einem Rechner zum nächsten ein Tunnel aufgebaut, wie das bei Peer-to-Peer-Netzwerken ist. Und in dem Fall ist das also zwei Hops, die man da nennt, man nennt das dann Hops, die sind bestimmt verschlüsselt und hinten ist quasi der Ausgang, das eigentliche Gateway, was anonym erscheint. Das gleiche auch auf der Seite von Bob. Und in dem Fall kann man über einen bestimmten Verzeichnisserver wird quasi dann so ein Tunnel aufgebaut zwischen zwei Verbindungen. Dieser Verzeichnisserver, das werde ich dann nochmal genauer erklären, der hat es auch ein bisschen in sich. Also wie gesagt, diese Eingangs- und Ausgangstunnel, die müssen definiert werden. Das machen dann die Clients auf den jeweiligen Rechner. Die suchen sich auch dann diese Zwischenrechner aus im Netz. Es ist alles sehr dynamisch. Also das wird ständig gewechselt. Darum habe ich auch, sagen wir, hier dieses Chronometer dazu gezeigt. Es wird an sich alle 10 Minuten wird dieser Tunnel neu aufgebaut. Also sehr dynamisch. So, in dem Fall ist das auch immer für eine Tunnelrichtung gedacht, also Eingangstunnel von Alice und Ausgangstunnel von Bob und auch umgedreht. Und somit könnte man dann eine bidirektionale Verbindung herstellen. Die läuft dann halt über die jeweiligen Eingangs- und Ausgangstunnel ab. Hier ist also auch eine zweiseitige Kommunikation möglich. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Also es ist so, dass man hat eigentlich, wie gesagt, so ein Peer-to-Peer-Netzwerk ein bisschen vergewaltigt, macht da eine Client-Server-Verbindung, versucht man dann drin aufzubauen. Und das wird eigentlich so gemacht, dass man so eine bestimmte Zwischenschicht in diesem OSI-Schichtenmodell, kann man sich vorstellen, so eine anonyme Vermittlungsschicht und anonyme Transportschicht aufbaut. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich denke, wir gucken mal, wie dieser Verzeichnisserver funktioniert. Bei diesem Verzeichnisserver, das ist eigentlich so ein bisschen das Kernstück. Der Server ist an sich auf dem Server, da gibt es also verschiedene Verzeichnisserver im gesamten Netz, die verteilt sind. Gibt es eine NetDB-Datenbank und in der stehen quasi die Public Keys der einzelnen Tunnels und hierzu auch noch der Ort, wo halt der Tunnel liegt, also die einzelnen Gateways. Und dann noch dazu ihre Halbwertszeit. Und diese Zuordnung, die reicht halt aus. Es wird von allen Nutzern gepflegt, diese Datenbank, sehr dynamisch, wird immer schnell gewechselt. Bringt es dann dazu, dass dann eine Verbindung hergestellt werden kann zwischen den einzelnen Tunneln. Wenn man Dienste anbietet, ist es halt so, dass man den Public Key eigentlich als Adresse nutzt. Und es ist aber so, man gibt natürlich kein Public Key ein, sondern man hat in dieser Host-Textdatei stehen die einzelnen Adressen drin. Also der Client holt dann von diesem Verzeichnisserver halt die einzelnen aktuellen Routen runter und die einzelnen Public Keys und ordnet die dann entsprechenden Namen zu. Welche Verschlüsselung findet statt? Das ist bei diesem I2P natürlich ganz stark, also sehr viel verschlüsselt wird hier drin und das ist auch sehr sicher. Das war ja auch so ein bisschen das Ziel dieser Art des Anonymisierungsdienstes. Also die einzelnen Tunnels, die werden halt mit DH und AES verschlüsselt in dem Fall und dann ist die Verschlüsselung innerhalb der Routen, da kommt nochmal ein AES-System zustande und die eigentliche Kommunikation findet dann statt durch so eine Garlic Encryption. Bei dieser Garlic Encryption kann man sich vorstellen, das ist eine Knoblauchzehe, also man denkt, man ist hier in der Küche, ne? Also man hat hier mit Zwiebeln und mit Knoblauch zu tun. Da ist es so, dass das ist eine bestimmte, also man geht von den Knoblauchzehen aus, es werden verschiedene Datenpakete zusammengeführt, wie in so einer Knoblauchzehe, hängen die quasi aneinander und nur der eigentliche Empfänger, der diesen Private Key hat, kann die entsprechende Information, die man braucht, daraus ziehen. Das ist so ungefähr der Hintergrund zu dem. Ich habe hier nochmal eine ganze Linksammlung zu diesen Anonymisierungsdiensten, was ich vor uns eigentlich versucht habe darzulegen, mal zusammengefasst. Ich werde das Ganze dann auch auf der Webseite veröffentlichen, also da können Sie ohne weiteres zugreifen. Ist jetzt noch nicht drauf. Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird das dann passieren. Ja, und dann, das ist auf der Webseite von den Chemnitzer Linux-Tagen. Also das ist jetzt zurzeit noch nicht drauf. Ich habe es heute versucht, aber es ging leider nicht. Da hat mir der Kollege gesagt, das klappt erst ab Montag. Ja, das war es eigentlich. Relativ komplizierter Stoff. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen. In dem Sinne, wenn es Fragen gibt.
Test. Wunderbar, jetzt funktioniert's.
Ja.
Ganz kurz, wir werden es bloß wirklich bloß zwei, drei Fragen, dann ist leider die Zeit schon vorbei. Deswegen bitte so kurz wie möglich halten.
Ja, also ich sehe ein Problem, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wenn zwei Leute miteinander eine Kommunikation aufbauen, ja, müssen die sich ja erstmal irgendwie über so ein Netzwerk, was ja alles versucht anonymisiert zu machen, finden. Wie können die sich finden, ohne dass andere die nicht auch finden können? Also sodass ein Angreifer, der von außen versucht mitzuhören, nicht auch weiß, da ist Person A oder Peter oder ich weiß wer halt an der Stelle und wartet auf das Zustandekommen einer Kommunikation mit jemand anderem.
Okay, ich meine, das ist jetzt bei diesen beiden Netzen natürlich unterschiedlich. Bei dem Tor-Netzwerk zum Beispiel ist es so, es gibt halt einen übergeordneten Verzeichnis oder eine Verzeichnisliste. Und da werden eigentlich in dieser Verzeichnisliste wird verschlüsselt angegeben, wo der Ort ist, worauf man zugreifen kann, wo der jeweilige sitzt. Natürlich ist das so gemacht, dass dieser Verzeichnisdienst, der wird ständig aktualisiert. Und da ist es so, dass die eigentliche Identität steht da ja nicht drin. Das sind öffentliche Schlüssel in dem Sinne. Damit kann also keiner was anfangen. Das ist bei dem I2P ja auch der Fall. Man hat eigentlich nur einen öffentlichen Schlüssel in diesem Verzeichnis, dieser Verzeichnisdatenbank und noch die Lage dieses Gateways, diese Route. Und mehr weiß man eigentlich nicht. Und das Organisieren an sich, organisieren das die Clients.
Also das heißt, dass wenn ich jemanden kenne,
ja,
und dessen Public Key kenne, dann suche ich ihn praktisch über den Public Key, den ich kenne, und daher weiß, dass ich ihn darüber erreichen werde.
Ja, genau, richtig, ja? So kann man sich's vorstellen. Okay. Und das wird halt hinterlegt. Man hat bei I2P ist es halt so, da ist halt alles in dieser Datenbank drin. Ja, da gibt es einen Namen dafür in dieser Host-Text-Datei.
Hallo, also ich habe zwei Anmerkungen, und zwar du hast dich ja am Anfang so ein bisschen auch über Google ausgelassen.
Ja.
Also es ist natürlich immer einfach, sich so ein bisschen über Google zu erregen, und das stimmt zum Teil auch. Allerdings finde ich, man muss im Umkehrschluss auch mal berücksichtigen, was für Daten Google prozessiert pro Tag und wie viele Datenverluste es bisher gegeben hat bei Google, nämlich meines Wissens keinen. Und ich weiß auch von Gesprächen mit diversen Strafverfolgern bzw. Rechtsanwälten, dass sich Google bei Anfragen von Strafverfolgern extrem zurückhält. Also in Deutschland gab es meines Wissens keinen Fall. Es gab zum Beispiel in China den Fall, dass Yahoo die Nutzerdaten eines Nutzers rausgegeben hat und Google bisher immer da schweigsam gewesen ist. Also ich halte die Kritik für gerechtfertigt, allerdings denke ich, man muss hier ein bisschen abwägen, und ich vertraue Google durchaus ein Stück weit. Aber ich will für Google keine Lanze brechen. Es gibt genug andere gleich gute oder bessere Dienste, aber...
Ja, genau. Das ist auch, ich habe es versucht auch so ein bisschen zu erklären, man kann Google nicht verteufeln.
Ja.
Ich meine, die haben den Dienst sehr gut aufgebaut oder überhaupt ihre Dienste sehr gut angeboten. Das Problem ist bloß, man weiß nicht, was in vielleicht 10 Jahren oder ich sag mal vielleicht schon eher in 5 Jahren passiert. Ja. Aus dem Grunde, eine gewisse Vorsicht kann nicht schaden, denke ich.
Genau. Und zum Zweiten würde ich gerne noch ein bisschen schamlos Werbung machen.
Ja.
Ich habe nämlich das Buch zum Thema geschrieben, das heißt Anonym im Netz. Und da stehen halt die Sachen drin, die du auch so beschrieben hast. Und wer Interesse hat, der kann vorne beim Stand von Open Source Press sich das mal anschauen und mal reingucken, ob das vielleicht gefällt.
Dann noch hinzuzusetzen, ich habe von dem Herrn Kubizil auch das Buch gekauft. Jetzt nicht die zweite Auflage, habe da auch sehr viel daraus entnommen. Also dahingehend ein sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen.
Gut, ja. Dann noch eine Frage vielleicht irgendwo. Wer möchte? Ach gut, da ist schon.
Ganz am Anfang ging es um das Thema pseudonym auftreten.
Ja.
Zum Beispiel, wenn ich mir eine E-Mail-Adresse registriere, taucht bei einigen AGBs dann auf, dass ich verpflichtet wäre, dort wirklich meine originalen Name und was weiß ich, Anschrift oder sowas zu hinterlegen. Wie passt denn das dann, wenn ich da jetzt falsche Daten, anonyme Daten hinterlege, mache ich mich da eventuell dann strafbar oder... Wie sieht es denn da aus?
Nein, also wie gesagt, AGB ist auch eine Auslegungsfrage. Es gibt Firmen, die geben AGBs raus, die sind rechtsgültig, die sind nicht rechtsgültig. Also das muss nicht sein. Also es kommt jetzt auf den, ich sag mal, wenn man jetzt bei der Sparkasse eine E-Mail angibt, denke ich mal, da ist es schon notwendig. Aber es normalerweise, man kann auch zum Beispiel in diesen Formularen, die man vorgibt, wo man sein Geburtsdatum eingibt, kann man ohne weiteres ein falsches Geburtsdatum angeben. Das geht denen nichts an. Definitiv. Und wenn das drinne steht in diesen in diesen Unterlagen, meistens nutzen die das ja nur, um das einzuordnen. Wird es unter dem Deckmantel, das sind alles nur Angebote für 18-Jährige oder über 18, ist aber meistens nicht der Fall. Das sind ganz normale Angebote. Dahingehend also steht da kein Rechtsanspruch. Ich bin jetzt im Rechtlichen nicht so fit, aber ich weiß ganz sicher, dass es bei einigen, die geben AGBs heraus, die nicht rechtsgültig sind. Da muss man also mal genauer nachgucken. Ich denke, da gibt es auch viele Foren, da kann man mal schauen, gerade bei diesen German Privacy Foundation, die geben da sehr viel an in der Art. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken.
Gut, an dieser Stelle müssen wir leider die Diskussion abbrechen. Danke für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Es geht hier gleich weiter mit IT-Infrastruktur, mit dem LAX-Baukasten oder LAX-Baukasten verwalten. Wir hören uns in 5 Minuten dann gleich wieder.